Es war einmal. Eine polit-satirische Märchenreihe von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.
Es war einmal Nancys innere Sicherheit. Es ist 3 Uhr nachts. Nancy geistert verstört in Frotti-Bademantel und Filzpantoffeln durch ihr Haus. Seit sie sich in ihrem Amt als Innenministerin gezwungenermaßen mit der polizeilichen Kriminalstatistik von 2023 auseinandersetzen musste, verlässt sie ihre eigenen 4 Wände nicht mehr so gern. Und nun ist es soweit. Jetzt fühlt sie sich nicht mal mehr zu Hause sicher. Ihr Leibarzt meint, es handle sich um eine spontane Agoraphobie, die bei der richtigen Medikamentierung schon sehr bald überwunden sei. Wenn der wüsste, was Nancy nun weiß, aber niemals wissen wollte. Anstieg der Jugendkriminalität, Rekordhöhen bei Gewaltkriminalität sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung, Raubdelikte, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Mord und Totschlag. Täglich fast 300 Angriffe auf Polizeibeamte. Bundesweit in einem Jahr 5,9 Millionen Straftaten. Nancy hat Angst vor der Unsicherheit in diesem Land und vor ihrer eigenen Unfähigkeit, etwas dagegen zu tun. Wie soll sie unter diesen Umständen noch sozial gerecht und solidarisch handeln, jetzt, wo sie sich nicht mal mehr vor die eigene Haustür traut? Die Worte ihres Vaters, einst Bürgermeister von Schwalbach, danach Planungsdirektor in Frankfurt, hämmern in ihrem Kopf herum. Dass Politik stets dem Wohle der ganzen Gesellschaft dienen müsse. Dienen müsse. Dienen müsse. Ihr Vater war zwar bis zum Schluss immer im Dienst für die Gesellschaft da, aber nur selten für seine Familie. Nancy will jetzt auch nicht dienen. Sie will einfach herrschen. Dienen hat ausgedient, glaubt sie zumindest. Nancy watschelt in ihre Küche im amerikanischen Landhausstil und steuert auf den Kühlschrank zu. Eigentlich wollte sie sich diese nächtlichen Fressattacken abgewöhnen. Aber jetzt hat sie so schlimm geträumt und keiner ist zu Hause. Jetzt braucht sie dringend Zucker. Ihr 9-jähriger Sohn war in den letzten Tagen nur noch durch den Anblick von Feuerwehr, Polizei oder Militärfahrzeugen von seinen Heulkrämpfen zu besänftigen. Deswegen fuhr ihr Mann mit ihm spontan in den Urlaub. Seit 3 Tagen nun kein Zeichen von den beiden. Stattdessen hat Nancy gestern Abend von einem verschlüsselten Absender eine Nachricht auf ihr Privathandy bekommen. Alarmierend genug. Noch furchterregender allerdings der Inhalt. Du bist nicht allein, lautete die vieldeutige Mitteilung. Öffentlich hatte sie sich gegen die anlasslose Chatkontrolle privater Nachrichten ausgesprochen, sich jedoch in einem späteren Positionspapier mit einem Fürspruch gegen den Rest der Koalition durchgesetzt. Sie findet, dass es letztlich eine sehr gute Entscheidung war, auch wenn einige Medienfuzzis von einem Bruch des Koalitionsvertrags schwurbelten, und auch wenn ihr das jetzt nicht direkt weiterhilft, den Absender der unbekannten Nachricht zu bestimmen. Am Ende kann sie ja immer noch das Bundesamt für Verfassungsschutz fragen, das nun erstmals in der deutschen Geschichte auch zur Beobachtung von Regierungsgegnern eingesetzt wird. Ihr dortiger Kumpel Thomas ist nicht nur der Chef, sondern findet auch, dass Meinungsfreiheit kein Freibrief sei. Mit beamtenrechtlichem Mäßigungsgebot und Neutralitätspflicht nimmt er es nicht so genau. Und genau das schätzt Nancy an ihm. Wenn Thomas sich also gegen hohe Beamte wie den Jörg instrumentalisieren lässt, dann sicher auch gegen anonyme Schmierfinken, die sie mit emotional doppeldeutigen Nachrichten weichkochen wollen. Nancy ballt die Fäuste und knirscht mit den Zähnen. Der Schmierfink wird sein Bankkonto verlieren, eine Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt bekommen, nicht mehr ins Ausland reisen dürfen und seinen Job verlieren. Jawohl. Überhaupt wird sie künftig jeden verfolgen, der den Staat kritisiert und Gefährdungspotenzial besitzt. Gedankenfreiheit war gestern. Und natürlich ist sie nicht allein. Sie bemerkt, dass ihre Knie zittern. Zwar stehen die 2 Zwillingsleibwächter Hans und Franz vor ihrem Hauseingang, aber wer weiß, wenn sich alle Rechtsextremisten, Islamterroristen und sagen wir mal Russen aus Schwalbach zusammentun, haben die 2 keine große Chance. Nancy bereut es inzwischen, dass so viele Waffenlieferungen an die Ukraine und Israel gehen. Sie hätte sich 1-2 Panzer für Privatzwecke abgreifen sollen. Sie öffnet den Kühlschrank und holt einen Fertigsahnepudding hervor. Einen Löffel braucht sie nicht dafür. Sie öffnet den Plastikbecher und quetscht sich den Inhalt direkt in ihren Mund. Das tut gut. Noch ein. Und dann noch ein. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Zwar gaukelt sie bei ihren TV-Auftritten den Moderatoren wiederholt ihre Sportbegeisterung vor, doch tatsächlich beschränkt sich ihr derzeitiger Sport auf das Exen von Pudding und den Gang zum Klo. Sie rülpst und wischt sich den Sahneschaum aus den Mundwinkeln. Dann will sie zurück in den ersten Stock, in ihr Bett. Doch da streicht ein Windhauch durch den Raum und ein seltsam warmer Schauer fährt ihr über den Rücken, obwohl alle Fenster verschlossen sind. Ein vorsichtiges Räuspern ertönt hinter ihr. Nancy fährt herum. Da sitzt tatsächlich ein Mann an ihrem Küchentisch. Er ist zierlich, trägt ein langes weißes Leinengewand, sein Haar ist mittellang, dunkelbraun und glänzend. Aus seinem fein geschnittenen Gesicht blicken zwei strahlende Augen. Er ist barfuß unterwegs und hat Flügel. Nancy blinzelt überrascht. Wahrscheinlich ist er ein Extremist. Einer, der herausgefunden hat, dass die internationale Anwaltskanzlei Clifford & Change, für die sie jahrelang als Rechtsanwältin arbeitete, vor allem Finanzindustrie und Pharmakonzerne als Kunden hatte. Und dass diese Anwaltskanzlei bei einem globalen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar den Corona-Impfstoffdeal mit der Bundesregierung verhandelte. Der sich jetzt an ihr rächen will, weil irgendwer aus seiner Familie Impfschäden davongetragen hat. Nancy verzieht den Mund, um über sein albernes Kostüm zu lachen, doch ihre Belustigung schlägt direkt in Panik um. Sie scheint die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. In ihrer Küche sitzen verkleidete Impfgegner. Sie eilt zur Alarmanlage, um den Zentralalarm auszulösen. Doch wie von selbst schlägt die Küchentür vor ihrer Nase zu. Na gut, denkt Nancy. Vielleicht will er ja nur ein Autogramm. Neugierig fragt sie, wie er an den Leibwächtern vorbeigekommen sei. Er wackelt neckisch mit seinen Flügeln, was ein leises Rascheln verursacht. Dann deutet er augenzwinkernd auf den freien Platz ihm gegenüber. Nancy kann nicht anders, wie von einer magischen Kraft wird sie zu dem freien Stuhl gezogen und setzt sich. Eigentlich ganz gemütlich. Es ist schon länger her, dass sie hier mal in Gesellschaft saß. Der unerwartete Besucher stellt sich als Erzengel Ramuel vor. Er sei ihr persönlicher Schutzengel und die anonyme Textnachricht sei von ihm. Nancy hebt staunend die Augenbrauen. Der Schmierfink sitzt vor ihr. Ramuel fährt fort, dass er aus einem bestimmten Grund hier sei. Ob sie als Innenministerin sich eigentlich mal mit ihrem eigenen Inneren auseinandergesetzt habe? Sie ist völlig perplex. Was für eine absurde Frage. Er hat das Wort Innenministerin wohl nicht verstanden. Ramuel beugt sich zu ihr und fährt fort, dass ihre Eltern als Heimatvertriebene aus dem ehemaligen Sudetenland nach Deutschland gekommen seien. Wie sie zu dem Begriff Heimat stehe. Nancy stößt geräuschvoll auf. Der Sahnepudding. Obwohl das Ramuel gar nichts angeht, antwortet sie, dass sie sich eigentlich nie irgendwo jemals richtig heimisch gefühlt habe, da ihre innere Angst, wieder vertrieben zu werden, immer wieder hochkomme. Zurzeit sei es besonders schlimm. Auch hier hakt Ramuel nach. Nancy klagt, auch hier fühle sie sich unwohl. In Schwalbach am Taunus gäbe es kaum Prominente. Außer ihr noch eine namenhafte deutsche Rapperin, die in den 90er Jahren ihre größten Erfolge feierte, ein 2014 verstorbener Serienmörder, eine C-Promi-Kriminalautorin und noch ein paar Fußballer. Ramuel fragt sie, ob sie sich denn wenigstens in sich selbst heimisch fühle, was sie denn für ihre Selbstliebe tue. Nancy sieht ihn aus leeren Augen an und denkt nach. Stolz erzählt sie Ramuel, wie sie bei dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Katar als Gast im Stadion die One Love-Armbinde trug, auch wenn sie dafür scharf kritisiert wurde, zum Beispiel vom DFB-Sportpräsidenten. Aber dass man den armseligen Diktatoren ja auch mal zeigen müsse, wo es in Zukunft langgehe. Ramuel erklärt, er habe nicht nach repräsentativen Eitelkeiten gefragt, sondern nach der Liebe, die sie sich selbst zukommen lasse. Er bittet sie, ihre Hand auf ihr Herz zu legen und dem Schlag zu lauschen. Nancy befolgt seine Aufforderung. Ihr Herzschlag geht unregelmäßig. Ramuel fährt fort, sie müsse aufpassen, dass sie nicht wie ihr Vater ende, der mit nur 61 Jahren auf dem Weg vom Büro nach Hause an einem Herzinfarkt gestorben sei. Ob sie wisse, was die seelische Bedeutung einer Verstopfung der Herzkranzgefäße des Herzmuskels sei? Nancy schüttelt den Kopf und hält sich vorsichtshalber an der Tischkante fest. Ihr wird plötzlich ganz anders. Ramuel antwortet warm und weich, dass ein Herzinfarkt bedeute, dass wir zu wenig Lebensenergien in unsere Herzensangelegenheiten investierten. Dass wir unsere Herzenswünsche, Liebe und Emotionen verhungern ließen und unserem Leben auf diese Weise den Sinn nähmen. Nancy nimmt plötzlich überall rosafarbenes Licht im Raum wahr. Ramuel steht nun auf, bewegt sich um sie herum und legt tröstend seine Hände auf Nancys Schultern. Er wolle nicht, dass sie den gleichen Weg gehe wie ihr Vater. Sie solle es anders machen als er und für ihren Sohn da sein. Das bedeute aber auch, dass sie ein paar Dinge ändern müsse. Ob sie jetzt bereit sei, zusammen mit ihm diesen Schritt zu wagen? Nancy weint ein bisschen vor sich hin, nickt dann aber. Ramuel reicht ihr aufmunternd die Hand. Nancy traut sich. Und kaum hat sie Ramuel die Hand gegeben, wird sie von einem warmen Sturm ergriffen, durch das geöffnete Küchenfenster geweht, heraus in die kühle Nacht. Sie sieht die blinkenden Lichter von Schwalbach unter sich und die aufgehende Sonne am östlichen Horizont. Ihr Bademantel weht im Wind, der Vanillepudding gluckert in ihrem Bauch, aber es ist nicht unangenehm, denn neben ihr fliegt ihr Schutzengel. Sie hat keine Angst mehr. Sie fragt sich, ob sie von den 182 Millionen für ihr geplantes Demokratiefördergesetz etwas für private Schutzengel abzweigen könnte. Denn die aktivistischen Gruppierungen aus ihrem Politmilieu machen zwar anständige Lobbyarbeit für ihr Geld, aber noch nie hat sie jemand an die Hand genommen und ihr so viel Wohlgefühl verschafft. Als sie schließlich sanft mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen landet und sich umsieht, stellt sie fest, dass sie nur ein paar Meter vor ihrem Haus steht. Ramuel ist spurlos verschwunden. Die Vögel beginnen zu zwitschern, die Sonne geht auf und da hinten kommt ein fetter SUV auf sie zugefahren. Der Wagen hält, die Tür wird aufgestoßen und ihr Sohn stürzt sich jubelnd in ihre Arme. Er hält sie fest und lässt sie nicht mehr los. Ob sie die ganze Zeit hier auf ihn gewartet habe, will er wissen. Na klar, sagt Nancy und wuschelt ihm durch die Haare. Nun steigt auch ihr Mann Eike aus und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Er freue sich, dass sie sich wieder aus dem Haus traue. Aber ob sie finde, dass dies der richtige Aufzug sei, im Falle dessen, dass hier irgendwo Paparazzi lauerten, er holt eine Feder aus ihrem Haar und reicht sie ihr. Nancy nimmt feierlich die Feder und verweist ihren Mann darauf, dass man nur mit dem Herzen gut sehe. Das Wesentliche sei für die Augen unsichtbar.
Sie hörten eine Folge der polit-satirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.